Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich kriege direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Wie soll man denn einen seriösen Podcast-Einstieg finden, wenn du da an deinem Stift rumnuckelst? Mein lieber Mann. Günni, was ist überhaupt? Ich habe sowieso. Es gibt ein paar Themen. Hallo, liebe Freunde. Es ist Abteilung Europameister. Es gibt Dinge zu klären. Also wir haben viel auf der thematischen Platte. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich weiß nicht, ob der eine oder andere Hörer, vielleicht sogar eher die eine oder andere Hörerin, sich übers Wochenende die letzten Tage mal auf dem fantastischen Instagram-Account von Per Geronimo Günther rumgetrieben hat. Ich habe eine These, Pero. Mhm. Und die These ist, ich konnte mich ja davon mehrfach auch schon selber überzeugen, dass der Günni 2025 der fitteste Günni der letzten 5 Jahre ist. Kann das sein?
Oh, die Zahl ist dreckig. Weil die letzten 2 Jahre Karriere, ja, die können es nicht sein. Und dann kann es auch auf keinen Fall das Jahr 1 nach Karriereende sein. Und jetzt so langsam Richtung Midlife-Crisis, lass mal nochmal fit machen. Günni könnte schon einer der Fitteren sein. Aber so ganz brutal gesprochen, wenn ich jetzt mal so elegant ein paar Treppen hochflitzen will, klappt das natürlich nicht so gut wie mit 25 und so, keine Ahnung, 150 Kilo Beinpresse und so, also oder beziehungsweise irgendwelche Squats und so. Es gab schon auch Phasen in meinem Leben, da hatte ich ganz anderen Saft in meinen Beinen. Aber sagen wir mal so dieses 30er, so dunkel 30 oder 30er generell, vielleicht der fitteste, ich bin vielleicht der fitteste Günni der 30er. Das könnte schon sein.
Ich wollte natürlich nicht irgendwie jetzt der letzten 10 oder 15, das wäre ja Quatsch. Mhm. So, aber ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr uns jetzt zuhört, ob ihr das mitbekommen habt. Aber wenn ich das richtig vernommen habe, hast du ja einen regelrechten Fitness-Marathon am Wochenende absolviert, wo ich mich gefragt habe, ob der Mann in seinem Leben noch nicht genug gerannt ist. Was ist denn da los?
Also, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Tatsächlich ist es, glaube ich, so. Ich habe viele lustige Freunde, mit denen ich oft auch Sachen unternehme. Ein paar von denen hast du ja schon kennengelernt. Und da treffen wir uns oft in irgendwelchen internationalen Städten. Und keine Ahnung, wir gehen ins Restaurant und wir gehen feiern. So. Und es ist schön, wenn man auch Dinge hat mit Freunden, die darüber hinausgehen. Oh. Sorry, da denkt bestimmt einer gerade von denen an mich.
Grüße an einen deiner Freunde, ja.
Genau, wenn es darüber hinausgeht, wenn man sagt, ey, wir haben auch irgendwie das, mit manchen golfe ich, mit manchen mache ich, keine Ahnung, spiele ich Paddle und so weiter. Und jetzt gibt es halt einen, dessen Spitzname übrigens Dr. Sex ist. Er ist glücklich verheiratet mit einer wunderbaren Frau, das ist quasi nicht mehr ganz aktuell, aber er ist wie gemeißelt, sieht er aus. Hat Humanmedizin und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie studiert, ist irgendwie so alt wie ich, Alter, und ist so ein richtiger Macher einfach. Und natürlich auch, ist richtig fit. Und den Spitznamen hat er, glaube ich, also gerüchteweise nach, gibt es ein Foto von ihm im Kittel, oberkörperfrei, mit Stethoskop und den Hals. Wenn man das sieht, egal ob Männlein oder Weiblein, kriegt man sofort weiche Knie. Das ist der urbane Mythos. Deswegen heißt er Dr. Sex. Aber Dr. Sex hat Bock, eben mit mir jedes Jahr einen High Rocks zu machen. Und ich bin jetzt dieses Jahr da wirklich ziemlich kalte Hose reingeslidet in diesen Fitness-Test. Das ist, du läufst 1 Kilometer und dann gibt's eine richtig eklige Übung. Von Rudern, Ski-Ergometer oder Farmer's Carry. Also irgendwas wird, deine Beine werden nochmal böse belastet. So einen Schlitten schieben und ziehen und so. Dann läufst du wieder 1 Kilometer, wieder eine Übung, wieder 1 Kilometer. Also im Endeffekt läufst du, glaube ich, knapp 9 Kilometer, weil es noch so ein bisschen Grauzone irgendwo, die musst du auch noch überqueren. Und du hast diese 8 brutalen Übungen und ich bin da reingegangen und wähnte mich nicht fit genug dafür und habe auch ganz schön gelitten. Und mein Partner, wenn man das im Doppel macht, musste mir einiges abnehmen. Und jetzt haben wir eine 1:12 gesetzt. Und jetzt ist die Idee, uns jedes Jahr anzumelden und international, Kopenhagen, Valencia, wo auch immer das stattfindet, das zu buchen, Freitag bis Sonntag. Und wenn wir unsere Zeit nicht unterbieten, dann dürfen wir das Hotelzimmer danach nicht mehr verlassen. Also wir werden in einer super coolen Stadt sein, mit Nachtleben und coolen Leuten. Und wir werden einfach sagen, wenn wir unsere Zeit nicht unterbieten, bleiben wir 48 Stunden lang, obwohl wir das Hotel durchgebucht haben bis Sonntag, im Hotelzimmer. So, das ist der Deal. Und wir haben mit 112, mit 1 Stunde 12 jetzt, glaube ich, uns einen Gefallen getan. Also ich glaube, mindestens 2-3 Mal kommen wir noch aus dem Zimmer raus. bevor es richtig eng wird.
Ja, Alter, weil das ist ja der schmale Grat zwischen, du musst es unterbieten, du darfst aber auch nicht zu gut sein, weil wenn du dann irgendwo so ein lachsiges Halbjahr hattest und du bist aber eigentlich Barcelona unsicher machen und plötzlich rennt dir aber die Zeit so richtig durch die Finger. Hyrox ist ja eh faszinierend.
Das ist der Sergej Bubka, der, glaube ich, als, was ist das, Stabhochspringer, der immer für einen Weltrekord hat, der Leichtathletikverband immer irgendwie $50.000 ausgeschüttet. Und der ist dann einfach jedes Jahr einmal 1 Zentimeter über diesen Weltrekord gesprungen, hat jedes Mal die 50 km mitgebracht. Er wusste ganz genau, er hätte es auch einmal machen können. Einmal 10 Zentimeter überspringen, das hat er sich geschenkt. Also wir werden den Bubka machen. Aber eigentlich wollen wir es nicht machen. Eigentlich wollen wir schon so richtig ehrlich dann im Zweifel, eigentlich muss jetzt auch mal die 1:10 muss eigentlich die nächste Schallmauer sein. Mal sehen, ob das funktioniert.
Ja, geil. Shoutout an den Hockey-Gott der Nation, Mo Fürste, auf dessen Mist dieser ganze Hyrox-Kram gewachsen ist. Ich habe einen Artikel im Spiegel gelesen, was das mittlerweile für globale Züge angenommen hat. Mo Fürste, ein ganz fantastischer Typ und dazu leider
Moritz
auch
noch... Fürste, ja, auch verbandelt mit Magenta Sport. Wir haben jetzt Hockey. Ich meine, der Franz Beckenbauer, so wurde es mir erzählt, ich habe ja keinen Plan vom Hockey, aber mir wurde er vorgestellt als der Franz Beckenbauer des Hockeysports. In Indien gespielt, Goldmedaillen gewonnen. Ich war mit meinen Kindern schon bei ihm zu Hause. Da hängen dann wirklich eine Goldmedaille. Meine Kinder haben, ich war sehr viel weniger wert in deren Augen danach. und das Verrückte ist, und jetzt Hyrox quasi erfunden und an den Start gebracht. Und er ist nicht mehr der Genius in der Familie, sondern der Genius ist Ocho, sein kleiner Bruder. Noch viel genialer mit dem größten Golfturnier aller Zeiten, das Ocho Masters, das wieder seine Schatten vorauswirft.
Ja, also Shoutout an die Hyrox-Bande, an die Fürstes, sehr stabile Menschen auf jeden Fall. In ähnlichen sportrelevanten Sphären ist LeBron James unterwegs. Wir hatten uns das so schön ausgemalt. Wisst ihr, wir nehmen gerade auf, liebe Freunde, und heute ist ja der Tag der Decision 2.0. LeBron James, gestern hat er das Basketball-Internet einmal gesprengt, weil er hat gesagt, heute gibt's was zu verkünden. Und alle haben sich, es gibt die Artikel, überall konntest du die Artikel lesen, was es wird. Das wahrscheinlichste Karriereende nach der Saison, dann diese neue Basketballliga, die sie da irgendwie so Formel 1-mäßig auf die Schiene bringen wollen, er mit seinen Partnern. Was hätte es noch alles sein können, können wir gleich nochmal drüber reden. Und jetzt, und ich weiß bis jetzt immer noch nicht, weil ich es nicht habe verifizieren, weil das machen wir jetzt im Zweifel gemeinsam, ist das jetzt wirklich sein Ernst, dass es einfach nur der schlechteste PR-Stand ist, den wir alle mit Grauen als so an eine Option ganz hinten links in der Ecke hatten, dass er einfach mit seinem, was ist das, Hennessy? Whisky? Ist es Whisky? Ich habe gar keine Ahnung davon, leider.
Cognac hätte ich jetzt gesagt, ja.
Okay, ja, ich hab davon keine Ahnung. Und dass die einfach ihre, Partnerschaft verlängern, ja?
Nein, come on. Steht das im Raum, ja? Gab's das? Ich bin völlig unbedarft. Ich bin einfach hier für die Show.
Ach, du hast es noch gar nicht gesehen!
Nein, also ich habe das Video gesehen und dachte so, okay, für mich war es sofort, er announced seine letzte Saison.
Ja.
Das war mal, es ist ja das, was irgendwie so jeder Dulli dann, so wie ich, denkt, nehme ich an. Bitte nicht. Bitte, er macht nicht noch die zweite Decision, die irgendwie richtig übel genommen wird. Weil es irgendwie alle irgendwie in Aufruhr sind und es wird irgendwas richtig Halbherziges.
Also ich habe nur gesehen, aber vielleicht, also ich habe einen Ausschnitt auf Instagram gesehen und dachte, das ist KI. So, dann habe ich das jetzt aber bei unseren guten litauischen Brüdern von Basket News. Und das führte auf der Plattform, auf die ich nicht mehr bin, wo du nebenbei mal gucken kannst. Ich bin nicht mehr bei X. Aber er hat das geteilt, das Werbevideo von Hennessy, hast du übrigens recht, es ist Cognac, dass die jetzt ihre Partnerschaft verlängern und hat das mit so einem Zwinker-Smiley, so nach dem Motto, ich habe euch alle aufs Kreuz gelegt. Das heißt, wenn du mal kurz parallel dein Handy zückst und einfach mal auf X guckst, ob das stimmt, dann können wir das bestätigen, was ihr sowieso alle schon wisst. Oder es kommt sowieso noch was, weil es ist eigentlich, wir zeichnen gerade 6:20 an diesem Dienstag auf.
Wir wollten die ganze Sendung darum aufbauen. Yeah. Wir waren bereit für den ganzen Legacy-Talk und so, oder nicht? Also,
ja,
bei wem ist bei LeBron? Muss ich gucken?
Genau,
oder
guck mal bei LeBron. Guck mal bei LeBron. Er hat das eigentlich geteilt mit so einem Zwinker-Smiley und sowas, habe ich das gesehen, wenn das wirklich stimmt. Okay. Und eigentlich sollte diese Entscheidung erst in 20 Minuten kommen und vielleicht haben sie das nur dazwischen gepackt und es kommt in 20 Minuten noch etwas. Ich habe mir ja Günni ausgemalt, weißt du, next summer I'm gonna take my talents to Seattle for the rebirth of the legendary Supersonics. Oder irgendetwas mit Charme, was nochmal so eine andere Abbiegung ist zu diesem sehr wahrscheinlich, okay, es ist meine letzte Saison,
ja,
lass es nochmal krachen.
Das ist glaube ich, einfach, ja. Es scheint das so. Das ist wirklich das. Er hat mit unserem, obwohl sind wir eigentlich sind wir auch erleichtert. Eigentlich sind wir, oder bist du schon bereit, Tschüss zu sagen?
Letzte Saison, also von dem NBA LeBron habe ich gedacht, gedanklich, nächsten Sommer ist Essig. Und dann spielt er noch ein oder zwei Saisons in dieser neuen Basketballliga, die die da an den Start bringen wollen. Mhm. Vielleicht war, das hat wahrscheinlich nicht jeder mitbekommen. Er, sein langjähriger Partner, wie heißt er? Carter? Maverick Carter?
Ne? Maverick, ja.
Ja, genau. Misko Raznatovic, diverse Investoren sind schon mit dabei. Die haben vor, eine 6-Männer-6-Frauen-Team-Liga zu gründen und mit der um die Welt zu touren, wie in der Formel 1. Also, dass die, dass da nicht Teams in ihren Heimstätten spielen, sondern, und da hätte ich jetzt gedacht, okay, letzte NBA-Saison, oder vielleicht wäre das auch Teil dieses Announcements gewesen, dass er eben ab der kommenden Saison dort in dieser Liga mit am Start ist, um die so Messi MLS-mäßig so nochmal aufs nächste Level zu heben oder so. Keine Ahnung. Ja, wenn es wirklich Hennessy ist, dann.
Also, es ist, alles geht. Ich weiß, es steht bevor. Ich weiß, es gibt mir auch die LeBron-Highlights, auch wenn er noch immer noch ultra effektiv und effizient ist, geben mir auch nicht mehr so viel Glücksgefühle. Ich fand, der Abschluss mit den Olympischen Spielen, das war nochmal wirklich was Besonderes. Brauche ich jetzt noch, also ich bin total zwiegespalten. Brauche ich nochmal drei LeBron-Lakers-Saison? Brauche ich nochmal eine Saison, wo es dann wirklich bergab geht? Ich glaube nicht, wäre es für mich komisch gewesen, wenn er jetzt dieses Jahr gesagt hätte, es ist meine letzte Saison, hätte ich gesagt, trotzdem auch ja. Also irgendwie gibt es für mich keine perfekte Entscheidung. Es ist, der Mann ist 41. Man will sowas irgendwie nicht aufgeben, weil er wirklich für mich ein riesiges Kapitel. Er will quasi so meine jugendliche NBA-Wahrnehmung komplett abschließen. Also ich weiß, dass Leute wie Chris Paul und Kevin Durant auch noch irgendwo in meine so Halbjugend reinfallen. Aber am Ende schließt er dieses kindliche, ich verfolge einen Superstar. Das wäre der Zyklus gewesen. Und I don't know, ist komisch, aber das ist jetzt, es scheint wirklich nur diese billige Cognac-Nummer gewesen zu sein, Hennessy. Von daher.
Ja.
Du weißt, wenn der Henny im System ist, ain't no talent.
Okay, LeBron, wir warten auf die Decision 3.0 und wir behalten das zumindest mal so parallel so ein bisschen im Auge, ob da vielleicht während dieser Aufzeichnung noch was kommt. Was haben wir heute vor mit euch, was wir auf dem regulären Speiseplan haben? Wir wollen nachher natürlich auch noch ein bisschen auf so die ersten Erkenntnisse vielleicht der Euroleague-Saison gucken. WNBA mit Satu Sabali im Finale ist auch ein Thema. Ich lasse Per gleich, dann nähern wir uns schon, gleich nochmal das deutsche Basketball-Internet anzünden. Kannst dich schon mal drauf freuen. Aber zum Reinkommen, Günni, weil ja gerade Saisonstartphase ist. Wir lernen gerade alle quer durch die Ligen, die neuen Teams kennen, Spieler kennen, die wir noch nicht kennen, bereiten uns auf die Spielzeit vor. Du machst es genauso. Du hast es früher in deinem ersten Athletenleben in einer anderen Art und Weise machen dürfen bzw. machen müssen. Ich würde gerne mit dir zum Reinkommen mal über das Thema neue Teammates, Teambuilding und so weiter und so fort reden. Weil Fakt ist ja nun mal, in der BBL gibt es weiterhin keine große Kontinuität innerhalb der Kader. Jedes Jahr werden die Kader, das ist ja auch ein bisschen das Problem der Liga, auf links gedreht. Und wenn ich mich jetzt versucht habe, in deine Perspektive reinzuversetzen, dann gehen liebgewonnene Mitspieler, dann kommen neue Spieler, die meistens Amerikaner sind, die vielleicht manchmal sogar nur einen 3-Monats-Vertrag haben oder was auch immer. Und ich würde gerne mit dir mal versuchen, mich ein bisschen zu nähern, wie man als jemand, der eine Konstante ist in einem Verein oder als deutscher Spieler, wie man mit dieser ganzen Gemengelage umgeht, gerade dann auch in den Jahren, wo du auch Kapitän gewesen bist. Also wie schafft man es, das ist meine Überschriftsfrage, wie schafft man es nicht abzustumpfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde nicht sagen, dass ich das geschafft habe. Das ist ja was du dann auch, mit dem du konfrontiert wirst. Ich weiß, dass ich nach meinem 10. Jahr hatte ich einen Anruf von, ich glaube, der Südwestpresse. Und da wurde ich gefragt, ob ich wüsste, mit wie vielen Spielern ich zusammengespielt hätte. Und ich glaube, die Zahl war 119 oder so. Also es waren es waren fast 12 pro Jahr, einfach weil es natürlich dann auch Jugendspieler, die dann gegangen, also so, mit denen ich quasi auf dem Spielbogen stand. Das ist natürlich so ein bisschen verzerrend. Aber es war eine brutale Zahl. Und ich weiß, dass ich gerade am Anfang der Saison, ist ja wie mit allem, die Saisons kommen einem auch viel länger vor. Ne? Also wenn du so mit 20, 21, 22 das erste Mal in so eine Mannschaft kommst und du denkst so, wie ewig so eine Saison ist. Und du denkst, das sind Freundschaften, die ewig halten. Das ist so eine intensive Zeit. Du wohnst neben denen oder sogar mit denen zusammen. Und dann irgendwie, das ist so aufregend. Und für mich war es dann das erste Mal richtig schwierig, nachdem dieses John Bryant oder beziehungsweise Steve Esterkamp, Dane Watts, The Rocky Tries, so diese, so ein Konstrukt, mit dem ich so 2-3 Jahre was aufgebaut habe und mit denen ich dann wirklich eine Reise hatte und die weg waren. Und ich richtig, das war wie ein Breakup. Das war einfach so, ich will mit denen spielen. Und es hat tatsächlich auch, es gab eine Animosität, die ich empfunden habe für die Neuen, die neu gekommen sind.
Die gar nichts dafür können, ne?
Nee, die gar nichts dafür kommen. Die kommen hier hin und dann bin ich so, ey, du hast, deine Hände sind nicht so gut wie die von John. Und du bist nicht so clever wie der. Und ich habe gar keinen Bock mit dem. Du siehst mich nie, wenn ich frei bin. Und du verstehst das Pick and Pop. Und das war dann sportlich das eine. Und weil ich hätte mein Leben lang nichts anderes machen wollen, als Pop-Out-Handoffs mit John Bryant laufen wollen für die nächsten 15 Jahre. Und ich habe quasi den Basketball-Himmel gesehen mit 23. Und dann war mir klar, okay, ich sehe jetzt noch 10 Jahre andere Mannschaften, wo auch unfassbare Mannschaften irgendwann dabei waren. Aber ich wusste, selbst den spektakulären 27-0 2016-17 mit Chris Babb und Raymond Morgan und Ruby, das war auch, wir waren ein Monster und das war auch ein mega geiles Gefühl. Aber es war nicht das Gleiche für mich. Und das war einmal das sportlich zu akzeptieren und dann aber auch einmal, ich bin dann irgendwann länger in Ulm und die Altersdiskrepanz wird ein bisschen größer zwischen mir und den jungen Spielern. Und das soziale Umfeld, was ich in Ulm abhängig vom Basketball habe, wird größer. Das heißt, ich habe jetzt Buddies und ich habe da Leute, mit denen ich essen gehe und ich bin gern lieber im Restaurant und ich zock nicht mehr an der Plesi und so und alles wird so ein bisschen entfernter. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, ey, ich war so nah dran und ich war wirklich einer meiner, glaube ich, großen Stärken auch früh in meiner Karriere war, dass ich eine sehr, sehr gute Brücke war zwischen, in Anführungszeichen, den Amis und in Anführungszeichen, den Deutschen. Einfach, weil ich sehr comfortable war in beiden Welten und sehr viel auch Respekt und so Ansehen bekommen habe von beiden Lagern und das gut zusammengeführt habe und dann irgendwann gemerkt habe, boah, ich bin da einfach nicht mehr drin. Ich bringe da auch der Mannschaft nicht mehr den gleichen Wert. Ich hatte genau die Unterhaltung auch mit Thomas Stoll. Damals wollte ich das noch nicht so wahrhaben, der mir irgendwann gesagt hat, so ey, auch als es um Vertragsverhandlungen ging, so, ich kann nicht nur, also ich habe dich damals auch immer noch bezahlt für diesen Wert, für dieses Zusammenhalten und für diese Kapitänsmütze, die du getragen hast. Und der Teil ist nicht mehr der gleiche, wie du den gebracht hast, so unabhängig vom Sportlichen. Und das ist schon schwierig. Das ist keine einfache Aufgabe, weil irgendwann sagst du, ey, was soll ich mich jetzt investen? Lustigerweise auch bei meiner Frau. Also meine Frau, die dann am Anfang natürlich denkt, boah, ich bin jetzt hier in Ulm und da kommt eine Spielerfrau, die kommt aus Kalifornien, die wäre noch nie in Deutschland und ich helfe der und ich fahre dich dahin und komm, lass das machen und so geht das hier in Deutschland. Und dann machst du das 9 Monate und dann siehst du ihn nie wieder. Und dann machst du das 3-4 Mal und irgendwann denkst du, da kommt der nächste Rutsch, da kommen die nächsten 8 Amis, da kommen die neuen 8 Ladies und dann denkst du schon, bist du in diesem Schubladen denken und dann bist du so, huh, was soll ich jetzt irgendwie investieren in so ein schönes Miteinander oder in eine Freundschaft oder in was immer, wenn ich einfach weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich danach den 9 Monaten nochmal sehe, sind quasi gleich null. Und die, so, dann schützt du dich ein bisschen selber und du schützt irgendwie das, irgendwie ist das schwierig. Aber ja, ich hoffe einfach, dass die Leute das im Idealfall einfach so abspeichern können, als ey, das wird eine 9-monatige Reise. Lass mich auf das den Gegenüber ein, so lass uns das einfach durchziehen und lass das irgendwie eine geile Zeit haben und gucken, was am Ende dabei rauskommt, ohne dass es irgendwie auf 5 Jahre gehen muss, was wir machen.
Weil es ja irgendwie dann auch wieder auf den Sport mit einzahlt, ne? Also das ist dieser Spagat, ja. Dieses sich einlassen, also es ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich war noch nie in der Situation, aber ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten über das Thema Austauscheltern und dass das in manchen Ländern total professionalisiert schon ist und dann aber darüber gar keine wirkliche Nähe mehr zugelassen wird, sondern es ist einfach professionalisiert. Da kommt halt jedes Jahr kommt die neue Rutsche an Austauschstudenten rein und das Essen steht auf dem Tisch, aber ansonsten ist es eigentlich gar kein richtiges Familienleben. Das kann man denen ja auch irgendwie nicht übel nehmen. Bei dir ist es ja aber noch so, dieses Einlassen und dieses eine besondere Beziehung aufbauen überträgt sich im Idealfall dann aufs Feld, ne?
Ja, klar. Also ich habe am Anfang, das wurde dann weniger und so, aber es, wenn du dich richtig einlässt, wenn du danach auch nochmal, weißt du, die haben ja gefühlt, also nochmal 2-3 Stunden mit denen in den Buden hängst, dann hörst du auch mehr Gespräche, dann hörst du, wie die sich unterhalten, dann hörst du, der eine hat das Problem, den anderen nervt das beim Coach, der andere ist genervt, weil der Agent ihm das versprochen hat und das nicht funktioniert, dann verstehe ich das alles. Dann weiß ich, wo die herkommen, dann kann ich vielleicht als Mediator irgendwo agieren, dann kann ich mir Thorsten nehmen, dann sage ich, hey Thorsten, ey, du musst mal, können wir da irgendwas lösen? Ich höre ständig, der hat das und das Problem und ich kann einfach sportlich und auch als meiner Rolle als Kapitän, als Rolle als so ordnende Hand so ein bisschen und im Zusammenspiel genau zwischen Mannschaft und Führung kann ich meine Aufgabe einfach besser lösen, als wenn ich mit denen, als wenn ich die 3 Stunden beim Training sehe und dann jedes Mal nach Hause gehe und dann auch nicht mehr mit denen abends dumm im, ich meine, ich bin, die letzten 5 Jahre war ich nicht mehr mit denen feiern, so, ne? Oder alle, vielleicht 2-mal im Jahr, und ich war schon so einer, wo die gesagt haben, hohoho, der geht heute mit feiern, guck ihn an. So, da geht auch was verloren, so dieses Informelle. Und, aber ein Stück weit, glaube ich, ist es ein normaler Prozess, aber im Idealfall versuch soll aktiv den einfach zu verlangsamen oder eben dem entgegenzuwirken.
Mhm. Besonders krass ist es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie oft ihr das hattet, so wirklich bei so Injury Replacements, wo du weißt, das ist auch einfach noch ein Kurzzeitvertrag, das finde ich ja auch immer aus Sicht des Spielers einfach so irre. Du bist dann da so geparkt irgendwie für 3 Monate, ist es ja häufig, ne? Und ob man da dann wirklich noch sich so öffnet und dem zwischenmenschlich eine Chance gibt, wenn man weiß, der andere ist wieder fit im Februar und dann bist du eh wieder weg. Boah, also das ist auch ein krasser, einfach ein krasses Business. Und wie geht man jetzt mit Jungs um, mit denen man nicht auf einer Wellenlänge ist? Wie kompliziert ist das eigentlich innerhalb so eines Konstrukts?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte das tatsächlich recht selten. Und ich glaube auch immer, dass du als Mannschaft 1 Vollidioten ganz gut überleben kannst. 2 kaum. Und 3 keine Chance. Und das war immer so ein bisschen das, die goldene Regel. Es ist nicht der eine Apfel, der den ganzen Korb irgendwie kaputt macht. Aber es ist auf jeden Fall der 2. und es ist auf jeden Fall der 3. I don't know. Ich habe lange immer versucht, Leute noch mit reinzuholen. Ich glaube wirklich, wie gesagt, dass ich da recht gut drin war. Und ansonsten musst du halt drumherum diese ganzen kleinen Feuer irgendwie löschen. Ne? Du musst versuchen, ihm Leeway zu besorgen beim Coach. Du musst versuchen, das für den Trainer dann ja auch super schwierig ist. Also wenn jetzt ein schwieriges Teammate, mit dem du gar nicht klarkommst, ist, weil er ein Stück weit asozial ist, weil er es vielleicht raushängen lässt, dass er sehr auf den nächsten Vertrag erpicht ist oder dass er sich einfach um sich selbst kümmert. Das sind eigentlich die einzigen, mit denen es wirklich schwierig wird. Also wenn du versuchst, ey, wir haben zusammen als Mannschaft ein Ziel und im Zweifel verstehen alle, dass wenn jeder seine Rolle perfekt oder bestmöglich ausfüllt, kriegt jeder auf seine Art und Weise, geht es für den weiter in der Karriere. Und für mich war natürlich besonders wichtig auch, dass sich Leute mit dem Standort Ulm identifizieren. Also wenn ich lange da bin, dann habe ich natürlich ein größeres Problem damit, wenn ich das Gefühl habe, jemand sitzt hier, hat eigentlich gar keinen Bock hier zu sein. Sondern wenn jemand sagt, der ist irgendwie in Ulm gelandet, will aber eigentlich im Kopf, ist er in Spanien oder sonst wo sein und macht jetzt alles, um schnellstmöglichst hier wegzukommen, dann ist das für mich natürlich ein Stück weit schwierig. Und du kannst da nur, ich meine, meine Rolle ist auch nicht so, sehr viel größer als normaler Spieler, ist schon größer, aber wie macht man das? Muss man einfach irgendwie versuchen umzugehen, und solange, da muss man halt auch aufpassen, dass es dann nicht ins Basketballerische umgeht, ne? Dass du dann, sobald es losgeht, wenn du siehst, okay, der passt dem nicht mehr oder der guckt, dass er das Play ansagt, wo er keinen Ball kriegt und so weiter, dann wird es halt
dann wird's
ganz, ganz, ja. ganz gefährlich.
Ja. Ja, super. Also wie gesagt, das ist ja so ein bisschen der Unterschied. Wir graben uns jetzt irgendwie anhand von Stats und Videos in den Spieler rein, und dann hattest du aber halt früher diese Teammates irgendwie, die man dann auch erstmal in sämtlichen Facetten kennenlernen.
Ja, das ist so geil, weil du auch keine Ahnung hast. Du hast keine Ahnung, wenn es losgeht. Es ist ja auch so, früher war es ja noch mehr so, wenn du wirklich, die haben ja auch viel vom College rekrutiert und so. Das sind einfach Leute, die kennst du nicht. Und dann denkst du so, im ersten Training lässt einer einen Dank raus und du hast dich ja vorher nicht auf die vorbereitet. Das heißt, du spielst einfach wirklich mit denen so. Das war zum Beispiel in Zweitliga-Zeiten noch geiler. Weil du dann kommt wirklich irgendjemand. Da kam dann, warum ist der in der zweiten Liga? Entweder selten, weil er limitiert ist körperlich oder eigentlich sportlich, sondern meistens ist irgendwas im Kopf nicht ganz, passt irgendwas nicht ganz. Oder er hatte Pech gehabt und es war in einer kleinen Schule, also an einer kleinen College und ist dann, aber da kann wirklich alles passieren. Da kann wirklich passieren, dass du sagst, der haut auf einmal eine Windmill-Dunk raus und denkst so, okay, was, wie bockt das denn in der Regionalliga? Aber der hat dann auch eine NBA-Out-Klausel in seinem Vertrag, dass du denkst, okay, der weiß gar nicht, checkt gar nicht, was hier los ist, weil er kriegt 800 Euro in ein Fahrrad. Und es ist so, das macht wirklich so die ersten Trainingseinheiten in der Regionalliga, zweite Liga, wenn einfach so 2 neue Amis da sind und du hast 0 Ahnung, was jetzt gleich passieren wird, das würde ich gerne nochmal erleben, muss ich gestehen.
Ja, geil. Das klingt richtig schön. Komm, wir sind im perfekten Modus für das hier, was ich gerade schon so leicht angekündigt habe.
Jetzt kommt der. Erklärt her.
der Erklärper, der jetzt gerade schon wunderbar so ein bisschen Einblick in so eine in die Seele einer Mannschaft gegeben hat. Und zu folgendem Thema bin ich deswegen gekommen, weil ich natürlich den Roadtrip, den du mit Lukas letzte Woche nach Athen gemacht hast, verfolgt habe. Und ihr hattet in der letzten Folge auch schon gesprochen über die Diskrepanz zwischen dieser riesigen Schüssel, in der Panathinaikos in Athen die Heimspiele austrägt, und dem dann, wie heißt es, Makis Liougas, das National Athletic Center, wo Panionios knapp in Overtime Chemnitz geschlagen hat. Das war dann ja nach der Aufzeichnung. Eine 1500er Halle mit einem ganz verrückten Mix. Da musst du mich einmal nochmal kurz mitnehmen, weil am Fernseher sah es aus wie so eine Oldschool-Turnhalle, die aber komplett neu ist.
Ja. Ja, eklig, ja. Also das ist so eine typische, von drei Seiten bespielte Halle. Also du hast wirklich einfach so eine Betonwand mit gefühlt Anschreibetisch und so, und dann auf der Gegenseite dazu die Anführungszeichen Haupttribüne und dann so die zwei kleinen Seiten, die Schuhbox. Es ist vom Format her wirklich ein Schuhkarton. Aber eben leider nicht so diesen geilen Vibe, diesen Mief. Also du siehst unter dem neuen Spielboden so dieses alte Stäbchenparkett, für das ich sterbe. Also in Basketball noch auf so einem alten, mit so einem Glanz, mit so einem Polierglanz, so mit, wenn du darauf Basketball spielen kannst, dann schmelzt sich dahin. Aber das war halt auch schon wieder versteckt, darüber so ein moderner Boden und dann alle Sitzschalen neu, alles irgendwie so. Also eine Box, also das Soundsystem war eine Box, das hat mir wirklich fast die meisten so U16-Turnier irgendwie so, keine Ahnung, in Ostwestfalen mich erinnert, weil einfach eine so eine Box reingetragen wird und die angeschlossen wird. Die war direkt hinter dem Kommentatorenpult. Das hat es nicht einfacher gemacht. Aber es war wirklich, also ich weiß nicht, ob es Auflagen gibt im Eurocup, aber damit könntest du in Deutschland nicht regional, also vielleicht gerade Regionalliga spielen. Ja. Das war einfach, also, das weiß ich auch nicht.
Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, wenn eine Halle unter 2000er Kapazität hat, dann wird die nicht auf neu saniert, sondern dann wird der Mief bitte konserviert. Ja. Und so, dass einfach nichts, es darf nichts bröckeln und so, es muss alles sicher sein, aber es muss bitte in den kleinen Hallen weiter so aussehen, wie wir das alle kennen. Das Resultat könnt ihr übrigens sehen, der Vlog kommt oder ist ab Dienstagabend auf der Plattform auf YouTube verfügbar, was du da mit dem Kollegen Schönmüller gezaubert hast. Caro Ranz schneidet sich gerade noch die Finger blutig. Und passend dazu, Günni, möchte ich jetzt einmal mit dir ein kleines Spielchen spielen. Und zwar suchen wir jetzt anlässlich dieser irre lauten Fans in dieser winzigen Halle, haben wir noch nie gemacht hier in diesem Podcast, wir beiden, die lautesten deutschen Basketballhallen. Und ich knall dir jetzt einfach meine Vorauswahl an den Kopf und du machst bitte das gute alte Blind Ranking, wie die jungen Leute bei TikTok sagen, und sortierst die ein. Ich habe extra viele unserer Kommentatorenkollegen, auch ein paar andere, angezapft, damit ich auf keinen Fall irgendeine Halle vergesse und nachher wieder den Hass oder wir beide dann den Hass abbekommen. So gut es geht, wollte ich das vermeiden von irgendwelchen BBL-Fans, die uns den Scalp abnehmen wollen. Und deswegen knall ich die jetzt hintereinander weg. 10 Hallen. Du hast also 10 Plätze. Ich schreibe parallel mit, sag dir dann zwischendurch, wenn dir nicht mehr ganz sicher bist, was noch fehlt.
Kann ich qualifizieren, dass ich sage, in meinem Kopf zu deren Prime, also zu die Fans
unbedingt,
in ihrer...
Unbedingt, so, unbedingt. Du musst die auch nicht schnell
Prime,
hintereinander...
Was in der Lage ist, so das, ja.
Ja, du musst die nicht schnell hintereinander. Ich nehme gerne Anekdoten oder wir machen das danach.
Ja,
dann können wir auch noch darüber diskutieren, welche Halle fehlt. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Hier kommt Per Günthers Blind Ranking, die lautesten deutschen Basketballhallen. Es geht los mit Oldenburg.
Erstmal Oldenburgs alte, dieser EWE-Dom, diese kleine Runde, war auch böse laut. Oldenburg ist laut. Oldenburg ist laut. Ich habe natürlich auch Momente erlebt, leider in Oldenburg, die sie in Ekstase versetzt haben. Deswegen, wenn es irgendwo mal laut gewesen ist, nach einem sehr, sehr illegalen, bewegten Block von Chris Kramer nach einem vergebenen Freiwurf, der dann Ricky Pauling den Ball gibt und der einen Dreier trifft zur Verlängerung, setze ich auf die 6.
Aber Moment, also 1 ist ganz laut und 10 ist ganz leise.
Ja, weil okay, sie haben, okay. Also warum auf die 6? Weil sie sind laut, aber ich habe jetzt keinen, so, es gibt keinen, wie soll ich das sagen? Ja, vielleicht, wenn ich völlig ändern könnte, 5. Aber es gibt, ich habe noch im Kopf den einen oder anderen, der da noch kommt. Und deswegen bin ich vorsichtig.
Also 6 oder 5? Final Decision?
5. Mach 5. Okay. Mach 5.
5, Oldenburg. Nächste Station, Bayreuth.
Bayreuth ist die Hälfte erstmal der Hallensprecher. Das ist illegal.
Korrekt.
Und deswegen ist es nur eine 7.
Ah ja, okay. Aber das ist zum Beispiel die Halle, wo mir immer mit am meisten
die Ohren geschnitten sind laut, haben. Aber ich habe, guck mal, ich habe die Abstiegsjahre gefühlt. Dass mein letztes Spiel war da, als sie abgestiegen sind. Deswegen habe ich sie so, ist so verzerrt das einfach. Auch wenn ich vorher gesagt habe, ich nehme sie in ihrer Prime. Ist mir zu viel Hallensprecher, der da immer so auch mein Ohr bearbeitet hat. Habe ich viel Liebe für. Eine der wenigen Hallen, die ich, glaube ich, Ende der 90er mit meinem Vater noch bereist habe, als er noch Co-Trainer war. Also das muss schon richtig cool. So Mitte der 90er gewesen sein. Als so Steiner Bayreuth-Jahre habe ich mal in Brandhagen gegen Bayreuth Playoff-Spiel gesehen mit 7 oder 8. Da war es auch derbe laut, aber leider nur auf die 7. Ich erwarte.
Okay. 5 und 7 sind weg. Bonn.
Bonn ist laut. Bonn ist 4. Habe ich auch immer ein bisschen so Techtelmechtel gehabt. Es gab 2 Playoff-Serien. Ja, ich liebe die Bonner. Damals natürlich nicht, aber es war sehr viel Spaß gemacht. Nehme ich 4.
Okay, Bonn auf die 4. Jetzt kommt eine Halle, die hat einen Platz in meinem Herzen, weil ich ganz viel, als ich noch so ein ganz kleiner Dulli war, der ab und zu mal vor so ein Mikro gesetzt wurde. Göttingen.
Welche? Sparkassendom, Lokhalle oder so eine ganz alte Holzhalle, der die früher gespielt haben?
Ich hätte jetzt an Sparkassen gedacht.
Sparkassendom, also, da mache ich eine 10 draus.
Okay. Lokhalle habe ich nur einmal erlebt.
Das ist die drittgeilste Halle da. Also Sparkassenhalle ist seelenlos, Parkett ist scheiße, das ist leider, ich weiß, hat mit den Fans nichts zu tun, aber ist die 10 da.
Lokhalle wäre
nein, sage ich nicht. Ich sag Sparkassen. Ich sag 10.
Aha, jetzt okay, dann werden die Göttinger werden mir um die Ohren hauen, dass ich nicht Lokhalle gesagt habe.
Ja, dann natürlich geht. Ich fair. Die werden, es wird auch Göttinger geben, die sagen, ja, du hast recht. Die Lokhalle ist es. Das ist okay. Ja. Günni ist okay. Das ist okay. So.
Ja, die habe ich nur einmal bei einem Derby, glaube ich, gegen Braunschweig erlebt. Und ansonsten in der Sparkassenhalle habe ich halt, das verbinde ich mit Khalid El Amin und das verschafft mir
Khalid
so
ein... Khalid El Amin und Raymar Morgan in der Lokhalle, die sie uns mit Alex Ruf uns auseinandergenommen haben mit Ratzefam Ulm vor einem tosenden Publikum. Puh.
Mhm, okay. Es geht weiter mit einer Halle, wo ich mir nicht sicher bin, ob du häufiger als einmal überhaupt gespielt hast, weil die Debütsaison war Corona. Mhm. Chemnitz.
Habe ich nur einmal gespielt, tatsächlich. Laut, 6. Habe ich nur einmal gespielt. Kann ich nicht greifen.
Kam beim inoffiziellen Ranking der Leute, die ich immer so angezapft habe, sehr oft. Und sehr weit oben auch mit.
Ja, das glaube ich.
Jetzt kommt Ulm.
Ulm tue ich tatsächlich. Also es gibt nur 2 Plätze, wo es theoretisch, also es ist 1 oder 2. Mir wird vorgeworfen, also mir zu Recht vor, also ja, ich war da, die waren 10 Jahre ausverkauft. Also wir gehen über Longevity und dadurch, was das Bamberg wäre für mich der Konkurrent gewesen in der Prime, ja, aber ich habe auch da Recency Bias, ist einfach. Ich war bei Carsten Thalers Abschiedsspiel und das war nicht ausverkauft, von daher gibt es einen Strafpunkt und deswegen ist Ulm auf der 1.
Ulm auf der 1 und heißt, weil wäre natürlich noch gekommen, Bamberg auf der 2.
Ja, Bamberg wäre auf der 2, ja. Fuck, Bamberg, dieser Schock, dieser, wenn das da knallt, nach der, Bamberg war laut, als das wirklich so dieser Prime Freak City Bamberg war, verrückt.
Ja, habe ich geliebt. Also wirklich, das war für jemanden, der vorher nicht häufig in Basketballhallen sitzen durfte und übertragen und dann plötzlich diese Euroleague-Abende oder auch diese Topspiele sonntags. BBL war Wahnsinn. Hagen.
Hagen, die alte Ische natürlich auch. Ja. Ist immer noch, die pumpt ja gerade sowieso, Hagen. Aber auch da, wenn du gesagt hättest, so BG Rundturnhalle wäre auch nochmal schön gewesen, aber die alte Ische ist für mich da. Der Holzboden ist nicht mehr da in der neuen, ist ein bisschen umgebaut. Es ist super laut und es ist auch eine geile Stimmung oben auf dem Heuboden. Was habe ich noch so frei?
3, 8, 9.
8.
8 für Hagen. Wir gehen weiter nach Vechta.
Oh. Vechta, wie viel kommen noch? Jetzt kommen auf die Saison 3.
Es kommt nur noch einer danach. Nur noch einer.
Achso, dann würde ich gerne Vechta tauschen mit der alten, mit Quakenbrück zu Bundesliga-Zeiten.
Yes, okay.
Fuck, weil Quakenbrück in der Prime, wir verbrennen Geld und geben das irgendwelchen Heinzis viel zu viel Geld und werden 9. Grüße gehen raus Richtung Torte Leibniz. nein, aber es gab, was war das? War das Bayern gegen Quakenbrück mit zum Beispiel dem Zauberzwerg in der Serie? Ey, du, da wurde es laut in diesem kleinen Drecksgebäude. Das kann ich dir sagen. Deswegen schlagen sie die Fechter, kommen leider trotzdem nur auf den, was ist das, 8. Platz oder was da noch frei ist? Oder?
Neun.
Kommen nur auf den 9. Platz, aber sie müssen zumindest hier Erwähnung finden, weil ja, das schon gut, auch puh, wild war damals.
So, und dann haben wir als letzten noch Würzburg, der jetzt automatisch auf der 3 landet.
Nein, Würzburg, tut mir leid, wird getauscht gegen die asozialsten Fans, die ich liebe, Gießen natürlich.
Ah, ja,
es muss natürlich Gießen sein, Benny, was machst du?
Ja gut, aber Würzburg ist auch wahnsinnig, das kam auch in dem inoffiziellen Ranking.
Würzburg ist wirklich laut. Würzburg ist laut, aber es ist wirklich auch, boah, die Halle geht nicht klar. Gießen ist die richtige Antwort. Die Osthalle, Osthölle, kreativ, asozial, laut, alles in einem. Wir erinnern uns alle, einer von unseren Kollegen hat irgendwie öffentlich Probleme mit seiner Ehefrau, glaube ich, und die ganze Halle skandiert damals. Deine Frau betrügt dich. Oh yeah. Und dann die Kinder singen mit. Und dann Heiko Schafazigs erstes Spiel, nachdem er gebastelt wurde, oder seine ganze Karriere, immer wenn er in Gießen gespielt hat, diese riesigen Joints, die dann im Publikum rumgingen, diese selbstgebauten, so halber Meter Dübel, die dann brannten in der Halle und so. Come on, das muss Gießen sein.
Ja, du hast recht, du hast recht.
Die 3 oder was auch immer da ist. So Ingo Freier Gießen oder dann ganz früher so richtig wilde Gießener Zeiten. Mhm. Eklig zu spielen, Boden viel zu rutschig, die Kabine, die Gästekabine unter aller Sau, alles. Aber die haben wir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen renoviert. Aber dieses Gesamtpaket, was die Osthölle damals angeboten hat, war schon sehr, sehr stark.
Ja, man muss natürlich zur Einschränkung auch dazu sagen, ich habe wirklich nur Hallen genommen. Fechter ist die einzige Ausnahme, glaube ich. Nee, Hagen auch. Das sind die einzigen beiden Hallen, in denen ich nie in meinem Leben selber mal wirklich ein lautes Publikum erlebt habe. Gleiches gilt für Ludwigsburg, Trier, da war ich nur mal bei einem All-Star-Game und so weiter. Deswegen nehmt es uns nicht übel. Hast du noch irgendwas, was noch fehlt?
Du musst die Kuhberghalle zumindest erwähnen. Überall, Kuhberg, die war so klein und so flach. Du konntest kaum von der Mittellinie zum Korb werfen, weil du das Gefühl hast, du triffst die Decke. Und ganz früher haben die noch hatten die so einen Abschnitt, die haben die ausgebaut irgendwann, aber früher war die ganz, ganz klein. Da haben die so diese beige Trennwand runtergelassen, direkt hinter den Gästefans oder hinter den Fans auf der einen Seite. Da war es so kompakt. Und da Mr. Incredible, Jeff Gibbs zu sehen, wenn der irgendwie mal eine seiner 15 und 20 Spiele hatte, das war schon ultra laut, Mann. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich hatte es gehofft, dass wir das aus dir rauszaubern können, Günni. Apropos asozial, gibt es noch irgendein einigermaßen, wir wissen ja, dass wir mittlerweile auch sehr, sehr junges Hörerschaft haben, gibt es noch so einen echt fiesen Spruch, der gegen dich gerichtet war von der Tribüne, an den du dich noch erinnerst, den du teilen darfst, oder ist es dann alles schon highly confidential?
Ja, ich mag das. Es wurde nie richtig dreckig. Ich weiß, ich hatte in Quakenbrück und Bonn hatte ich meine Scharmützel. Ich hatte auch beim MBC meine Scharmützel. Aber die gibt es ja auch überall. Also das gehört einfach dazu. Aber ich glaube so, wenn ich wirklich objektiv sagen müsste, so wirklich laut, 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 das ist dann schon auch natürlich Ulm. Aber Bamberg war damals wirklich, da sind dir die Ohren weggeflogen, wenn du in der Halle warst.
Tonno, du musst es wieder dahin kriegen. Irgendwann brauchen wir. Wir brauchen wieder die Bamberger Lautstärke, in die wir uns alle verliebt haben. Auch wenn sie danach, gab die ersten 3 Sendungen, glaube ich, wo ich in Bamberg kommentiert habe, da hatte ich das gleiche Fieben auf dem Ohr, wie wirklich, wenn ich bei einem Metal-Konzert war. Also einfach,
es war so laut.
Günni, das war.
Jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Erklärpär. Erklärpär. Jetzt kommt der Erklärpär.
Oh, ich glaube, das machen wir diese Saison noch ein paar Mal. Ich habe mir noch ein paar Kategorien aufgeschrieben, in denen sowas oder so ähnlich wir zumindest mal mit den Leuten teilen können, wenn wir schon hier dein Hirn haben, um es anzuzapfen. Und gehen jetzt vielleicht tatsächlich einfach mal rein, oder? In noch so ein paar Erkenntnisse, die bisherige, unsere Lieblingsliga, die Euroleague, so geboten hat. Ein zweiter Spieltag, den ihr nicht besprechen konntet, weil es direkt ja eine Doppelspieltagswoche war, mit Real, das Olympiakos schlägt, mit Barcelona, das bei Panathinaikos gewinnt und vor allen Dingen mit dem FC Bayern Basketball und dem ersten Saisonsieg 97-88 gegen Roter Stern Belgrad, weil Andi Obst, weil wir Teil sind, wir sind live dabei in der, was ist das richtige Wort, Metamorphose, des Andy Obst, dass er nicht einfach nur einer der besten Schützen überhaupt ist, sondern wir sind bei der WWE früher, beim Wrestling würde man sagen, wir sind in der Attitude-Era von Andy angekommen.
Oh, schöner Call. Ja, schön, schön gemacht. Ja, weil ich habe jetzt so viel gelabert. Sag mal du als Medienschaffender, du kennst ja Andy jetzt auch lange. So, also es geht natürlich um das vermeintliche Lippenbekenntnis von ihm. Ball geht rein, er trifft einer der Dreier, bricht so ein bisschen das Spiel und es ist I'm the best in the world oder da bleibt halt noch ein kleines Fucking drin irgendwo. Mhm. Ich habe eine sehr gute Zeit gehabt. Ich weiß, wir hatten ihn danach im Interview, da haben Lüdecke, unser der Fuchs, ihn darauf angesprochen. Der wollte sich natürlich dann, da sind natürlich die Emotionen raus und dann bist du wieder so ein bisschen rationaler und dann willst du das natürlich nicht wieder aufkochen, aber er hat gesagt, das sollte die Einstellung sein, die jeder Werfer hat. So. Und ja, wir hatten Mien Franz, wir hatten so alle möglichen Leute, die so ein bisschen jetzt auch ein bisschen breitere Brust haben. Und Andy so in dem Modus zu sehen, ist macht mir große Freude, auch wenn ich immer, wie soll ich das sagen, ich finde das, ich liebe, dass es eher so selbstlos ist, weil ich immer, gerade bei Werfern, das da immer, das kennen wir vielleicht auch gar nicht bei Werfern, weißt du? Das kennen wir bei dominanten Big Men, das kennen wir bei Franz, der einfach in die Zone kommt und dir einen Ellbogen gibt und oder so, boom. Oder das kennen wir bei einem, was ich, einen Dennis, wer auch immer, der jedes Mal, der weiß, ich komme an dir vorbei, du kannst nicht vor mir bleiben. Also du hast was, was hundertprozentig funktioniert. Wenn du einfach so eine Präzisionsgewehr hast, wenn das dein Ding ist und wir wissen, egal wie gut du wirfst, es sind dann wieder mal drei Spiele, triffst du nichts und dann kommt es wieder und dann triffst du wieder und so. Und ich weiß nicht, ob das auch gemein ist, aber wir haben trotzdem ja immer so ein bisschen dieses Problem mit Werfern. Du kannst nur bis zum gewissen Grade kontrollieren, ob der Ball reingeht oder nicht. Also diese alte Ray Allen-Geschichte. George Karl kommt zu Ray Allen, der irgendwie 2 von 17 geworfen hat und sagt, hey Ray, so wirf weiter, alles okay, nächstes Spiel. So, was laberst du, Coach? Ich habe den Ball gut geworfen, der Ball ist noch nicht reingegangen. Also ich bin perfekt, ich war im Rhythmus, ich war gerade hoch und unter Kontrolle, meine Würfe, alles geworfen, die waren einfach noch nicht drin. So. Das heißt, da bin ich einfach immer nervöser, wenn jemand wirklich sagt so, also lauter wird und sagt, ey, ich muss aber, ich habe am Ende diesen Wurf und der ist magisch, aber der ist so einem gewissen gerade nur in dein Gesicht drückbar, so, weil wir haben es gerade gesehen, der kann ja auch nicht reingehen wie gegen Athen und dann schießt du halt 0 von 6 und hast 0 und dann im nächsten Spiel kriegst du auch in der zweiten Halbzeit ein paar gute Looks und der Ball fällt dir ein bisschen in die Hände und dann machst du 31. Aber es ist halt noch schwieriger, jetzt Scheiße zu reden und zu sagen, okay, weil du nächstes Spiel wieder nicht weißt, wären es 0 oder wären es 31. Aber vielleicht ist es auch nicht wichtig. I don't know.
Also ich liebe das erstmal, weil so ein bisschen auch da wieder, das hat auch dann ja immer was mit persönlichem Connect zu tun oder eben nicht. Der Typ rannte damals in Gotha rum, als ich da auch, so gefühlt haben wir fast gleichzeitig irgendwie dann so ein bisschen mehr in der BBL mal losgedüdelt. Und interessant, weil du das gerade sagst, vielleicht ist wirklich die Gleichung nicht so schlecht, dass Schützen meistens eher so Schwiegersöhne sind. Wenn ich an diese, jetzt mal hart ausgedrückt, Weißbrotschützen aus der NBA meiner Jugend denke, dann sind die, das stimmt, die sind nicht durchgedreht, nachdem sie Dreier getroffen haben. Das war das Ding, was sie halt machen und sie waren Roboter und sie waren Maschinen und sie haben das Ding reingeworfen und dann haben sie ihn im Zweifel an einem guten Abend noch 8-mal reingeworfen oder wie oft auch immer. Aber sie sind nicht, sie haben sich nicht so ausgedrückt in ihre Emotionen. Das ist eine sehr interessante Beobachtung, was so
Ray Allen, Clay Thompson, Steph Curry, der irgendwie so spät erst lernen musste, was man damit macht, weil er es einfach nicht kann. Also nichts hat mich sauer gemacht, als die Steph Curry so Jubel, dann mal cool sein und dann mal tanzen und dann mal so. Jetzt hat er sein Night-Night und den kann er gut machen und das ist wunderbar, aber es ist ja auch nicht diese Attitüde. So. Ja. Und Larry Bird ist es nicht. Larry Bird war der Nastieste, aber der konnte ballern, aber der konnte auch alles andere. Also wenn er gesagt hat, der spielt nur mit links, dann macht er 30 mit links. Oder er kann 15 Rebounds holen, oder er kann 20 Assists. Also er konnte, hat das Spiel, weil er nicht, obwohl er einer der besseren Werfer war, war er kein Werfer. Das heißt, Dell Curry, Mark Price, you name it, mir fällt historisch, und ich freue mich da auf Zuschriften, kein so richtiger Trash-Talker, aber quasi in Anführungszeichen reiner Werfer. Das kennen wir nicht. So.
Attitude-Shooter.
Wisenkov und Nunn ist ja nicht das Gleiche. Beide machen 20, aber der eine sagt keinen Ton und der andere oder so, der andere erzählt dir, dass er der Geilste ist. So, das heißt, I don't know. Aber um das noch abzuschließen, so der Monolog mit dir selber ist vielleicht auch einer der Sachen, die ich am meisten vermisse am Spiel. Also diese kurzen 5 Sekunden, wo du vielleicht einfach zulässt, sowas zu erzählen. Und sei es entweder du schreist es raus oder du sagst, ich war jemand, der, wenn ich den gleichen Satz gesagt hätte, den ich nicht gesagt habe, aber so, ich hatte 1, 2 Sätze, die bei mir waren so, wenn ich wirklich jemanden auseinandergenommen habe und den habe ich nur leise zu mir vor mich hingeredet, so, das ist wirklich ein Gefühl, das gibt's, findest du, glaube ich, nicht in deinem normalen Leben. Also ich finde keine Version, wo ich so unter Strom bin und so sehr, dass ich einmal das auch zulasse, dass dieses Ego so dich einmal kurz übernimmt und du sagst einfach, du redest deine Sätze vor dich hin zu dir selber. So, das ist geil und das darf man auch eigentlich dann alles nicht für zu voll nehmen. So, dann darf jetzt nicht denken so, er steht wortwörtlich, er sagt, er ist der Beste der Welt, sondern es geht, muss man nicht sagen, aber es gibt doch Steph Curry. Das ist, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass er das mehr zulässt, weil wir haben diese Emotionen vorhin einfach noch nicht von ihm gesehen.
Ja, und seien wir mal ehrlich, also der Typ ist Welt- und Europameister jetzt. Der hat die Amis abgeschossen, dass da drüben Menschen über ihn angefangen haben zu reden, die vorher nicht mehr wussten, wer er ist. Der hat jetzt 9 gegen Roter Stern gemacht. Der hat letzte Saison übrigens 11 gemacht und einen Rekord aufgestellt. Das heißt, der hat innerhalb von wenigen Monaten 2x30+ in der fucking Euroleague gemacht. Das ist übrigens vor ihm 2 Deutschen gelungen, bislang überhaupt meine 30 in der Euroleague aufzulegen. Das sind Maodo, als er in Mailand gespielt hat. Weißt du, wer der Zweite ist?
Boah, das ist eine komische Frage. Wer ist es? Okulanta?
Der Zweite war Tibor bei Baskonia.
Tibor hat mal einen 30er Lachs rausgelassen.
Ja, also habe ich zumindest mal, ich glaube, in einer unserer Vorschau-Mappen habe ich es gerade gelesen. Und wenn du diese Dinge nicht dazu führen dürfen, dass der in so einem Moment das auch mal sagt, wenn du jetzt hingehst und du fragst Andy, bist du ein besserer Schütze als Steph Curry, sagt er niemals ja. Weil er einfach viel zu gut erzogen ist und er halt und Steph halt auch einfach eine kranke Anomalie ist, die auf dieser Welt rumläuft. Und dann muss es doch gestattet sein. Und wenn dann der eine oder andere in den Instagram oder sonst was Kommentarspalten darüber abpestet, dann ist es auch wurscht. Natürlich ist es einfach geil. Und bitte, es muss nicht der Obstkorb sein als Jubel, sondern einfach einmal raus und der Monolog mit sich selber und dann fertig. Und das ist überhaupt nichts, was in irgendeiner Art und Weise wild ist. Tibor im Übrigen, mal gucken, ne? Also er rückt immer näher, obwohl er immer noch nicht offiziell gesigned ist, an die Bayern-Spieler ran. Irgendwie, wenn man sich die BBL-Spiels angeguckt hat. Eventuell, die Spatzen pfeifen es ein bisschen von den Dächern, dass Tibor dann jetzt doch irgendwann auch mal dann offiziell Teil dieses Bayern-Kaders ist. Und vielleicht gegen Kaunas, wer weiß es, dann irgendwie schon da mit rumläuft. Also wir hätten definitiv nichts dagegen, wenn wir Tibor noch mal häufiger auf deutschem Grund und Boden in der Halle, wo wir beide ja auch immer mal wieder die Saison sein werden, wenn wir den dann noch ein paar Mal sehen.
Nee, da haben wir nichts dagegen. Auch wenn wir hatten das kurz in der Übertragung. Ich meine, da kommen ja jetzt noch ein Elias Harris und ein Joe Vogtmann dazu irgendwann. Leon Kratzer spielt aktuell nur 3 Minuten, in der Euroleague zumindest, die ersten 3. Also wir haben potenziell 2 von diesen 3 Big Men, die viel sitzen werden und vielleicht nicht glücklich sind mit ihrer Rolle. Mhm. Brauchen wir jetzt im Zweifel noch einen 4., den wir lieben und den wir auf dem Feld sehen wollen, der dann nicht mal noch ein Jersey oder ein Leihball kriegt, sondern auch noch den nächsten Deutschen. Natürlich, wir wissen nicht, wann Elias und wann Joe zurück sind. Dann ist das natürlich erstmal der super logische Fit. Aber auf mittel- und lang- oder längerfristige Gesicht innerhalb dieser Saison sehe ich dann vielleicht auch irgendwo, wo er echt irgendwie richtig Impact haben kann. Oder das, wo es nicht bedeutet, dass wenn Tibor spielt, automatisch 2 andere Deutsche überhaupt keine Rolle mehr
haben. Ja, das stimmt. Also gut, man muss fairerweise dazu sagen, wir haben halt nur noch dieses eine Euroleague-Team. Das kommt mit dazu. Und offensichtlich hat Gordy ja diesen Lerneffekt aus der vergangenen Saison, den hat er nicht nur artikuliert, sondern den hat er auch gehabt. Das wird dann eher zu mehr Rotation in der BBL führen. Also es stimmt schon. Natürlich würden wir uns freuen, noch einen weiteren Qualitätsspieler regelmäßiger auch vielleicht für ein paar mehr Minuten in der Euroleague zu sehen, ohne dass er einem anderen Deutschen das wegnimmt. Werden wir mal sehen. Also die Bayern auf jeden Fall jetzt mit diesem ersten Sieg. Und ansonsten gibt es eigentlich nur noch so ein paar Erkenntnisse, die man, wenn man sich die Tabellenspitze anguckt, Günni, wenn diese Folge erscheint, ist abends, klingt irgendwie seltsam, ne? Israel-Derby in Sofia zwischen Hapoel und Maccabi. Und die grüßen gemeinsam mit Kaunas und Valencia vorneweg. Valencia, gut, hat Asvel und Bologna geschlagen zum Start, aber Hapoel schlägt Barca, okay, und gewinnt bei Efes. Und Kaunas mit Maodo gewinnt knapp in Monaco und zu Hause gegen Fenerbahce. Das ist jetzt erstmal so die erste Erkenntnis aus dieser Doppelspieltagswoche, dass die beiden Teams, also Hapoel ist offensichtlich ready, dann auch das ganze Geld, was da reingebuttert wird. Elijah Bryant verdient 2,7, der verdient so viel wie Eddie Tavares.
2,7. Ja, es ist wirklich Wahnsinn insgesamt, aber ich entsage mich einfach. Ich warte 5 Spiele, weil es ist quasi so, was sehen wir da alles? Ein Blitzstart von Valencia, kennen wir. Ja. So, Kaunas, dass sie die ersten Spiele knapp gewinnen, haben wir auch schon gesehen letztes Jahr. Olympiakos macht wieder nur 25 in der zweiten Halbzeit und verliert deswegen, kennen wir. Also gefühlt, wir kennen alles Mögliche, auch so das Bayern, ne? Du kannst an allem rumrechnen so früh in der Saison. Du kannst sagen, gut gespielt bei Panna und Roter Stern geschlagen. Was ist das für ein kranker Start? Du kannst auch sagen, Panna spielt 2 richtige Drecksspiele und Roter Stern ist ein Dumpsterfire, weil die jetzt auch schon in der Liga verloren haben und Sferopoulos quasi schon draußen ist. Also alle, so viele Teams haben Probleme mit Verletzungen. Alle haben irgendwie noch so Unklarheiten im Kader. Es ist nichts erkenntlich. Es ist wirklich unglaublich schwierig. Deswegen glaube ich, ich lasse erstmal geschehen 4-5 Spiele erzähle dann, auch wenn natürlich bei Valencia ich zumindest eine Sache spannend finde, die ich übertrieben feiere und das ist wieder so ein Joke, den ich einfach genieße und deswegen erzähle ich ihn, wenn kein anderer es lustig findet. Die haben ja auch den Supercup gewonnen, Valencia, und es ist eine Mannschaft, die mich null interessiert. Also die Spieler, ja, Del Herrera ist natürlich spannend als super blutjunger Spanier, der, glaube ich, auch
nicht
schon
mal Darius Thompson, nicht mal
Darius Thompson. Ja, auch so. Es ist irgendwie, okay. Aber irgendwie irgendwas an Valencia reibt mich immer so, dass ich in der Valencia gepaart mit der Euroleague bin ich immer so, weiß ich auch nicht. Ne? Da habe ich geguckt, okay, die haben jetzt 5 Spiele in 9 Tagen gewonnen, hatten jetzt gerade nochmal Barcelona geschlagen und dachte ich so, wer ist denn gerade Trainer überhaupt? Da sehe ich, es ist Pedro Martinez. Mhm. Und dann denke ich, okay, den habe ich ja schon mal gehört, den Namen. Und jetzt würde ich nur kurz als kleines Gimmick die letzten Stationen von Pedro Martinez vorlesen, wenn das okay ist mit dir.
Mach mal, klar.
Er ging von Juventud, Badalona, ging er zu Manresa. Von Manresa ging er zu Juventud. Von Juventud ging er zu Salamanca. Von Salamanca ging er zu Granada. Sein nächster Halt war Menorca. Danach ging er zu Orense. Das führte ihn dann nach Teneriffa. Darauf folgte Gran Canaria. Er ging von dort nach Baskonia. Von dort aus zog es ihn nach Estudiantes. Darauf folgte Girona. Weiter führte der Weg ihn nach Sevilla. Danach entschied er sich für Gran Canaria, gefolgt von Manresa. Darauf folgte Valencia. Von dort ging er nach Baskonia. Daraufhin ging es nach Gran Canaria. Er folgte dann nach Manresa. Und jetzt ist er wieder in Valencia. Was geht bitte bei diesem Hermano ab, Alter? Er ist einfach. Was ist das?
Wie alt ist der? Mitte 60, ja? Okay. Weil sonst wäre das.
Er ist Mitte 60 und es ist seine 21. Station. Und es ist einfach ACB. Er geht einfach seit 21, also natürlich nicht seit 21 Jahren, aber er ist einfach in den letzten, 30 Jahren bei 21 ACB-Vereinen.
Er hat eine richtig schöne Dauerkarte für das Trainerkarussell in Spanien.
Und er ist auch immer so regelmäßig wieder bei den gleichen Stationen. Er kommt einfach wieder zurück. Ich weiß nicht, ob er 3 Wohnungen hat, irgendwie in Juventud und Sevilla. Also ich check es nicht. Aber also so eine Vita habe ich auch noch nicht oft gesehen. Das ist schon so Duško Ivanović oder so in der Richtung.
Pedro Martinez, Shoutout. Das stimmt. Also wenn man zu sehr jetzt mit der Tabelle nach gerade mal 2 Spieltagen und vor allem einem Doppelspieltag, dann wäre es extrem Overreaction. Was bei den Fehlstartern auffällt, da sind 2 interessante Sachen dabei. Also 3 Teams sind mit 2 Pleiten gestartet. Ansonsten hast du ja recht, gibt es ein Mittelfeld in dieser Tabelle. Von Platz 4 bis Platz 17 haben alle einmal gewonnen und einmal verloren. So was, mehr brauchst du ja gar nicht wissen. Die zweimal verloren haben, sind Baskonia, neuer Coach. Die nehmen im Schnitt 5 Dreier mehr als die Bayern im Vorjahr, die meisten Dreier genommen haben. 41 waren es gegen Olympiakos, im Schnitt sind es 37. Die machen im Schnitt 96 Punkte und verlieren beide Spiele, weil sie jeweils, ich glaube, 102 oder irgendwie so kassieren. Dann hat Maccabi noch 2 verloren und Roter Stern, hast du schon kurz angesprochen, die haben natürlich Verletzungsseuche ohne Ende, Kreuzbandriss kennen, Rivero ist lange raus, Bollamboy nach Fuß-OP, Devonte Graham noch ein paar Wochen, Dobrich, die haben jetzt Jago zurückgeholt und Monty Younas aus Monaco ausgeliehen, um irgendwie darauf zu reagieren. Und du hast es schon gesagt, der Coach hat jetzt mal so ein bisschen in Frage gestellt, ob denn so viel Buerei von dem Publikum unbedingt sein muss. Da weißt du eigentlich schon, was als nächstes passiert. Spätestens sollte das Spiel jetzt diese Woche verloren gehen. Und apropos Statswatch übrigens noch, Paris schraubt tatsächlich unter diesem neuen wilden Coach, den sie haben, das Tempo nochmal hoch. Mhm. Lukas Feldhaus, unser Stats-Guy, war so lieb und hat mir mal die bei Synergy die Zahlen rausgeholt. Die haben bislang pro Spiel fast 30 Transition-Punkte gemacht. Spielen noch mehr Ganzfeldpresse, also es wird noch wilder als unter Isalo und dann jetzt zuletzt unter Thiago Splitter. Das mal nur so, apropos Splitter, die kleinen Dinge, die man vielleicht schon mal, die ihr mal so an der einen oder anderen Stelle bei eurem Euroleague-Spätze oder Basketballkumpel droppen könnt. Und achso, ich habe hier übrigens noch stehen. Günni wünscht sich eine neue Rubrik, irgendwas mit Lukas Feldhaus. Mehr hast du mir dazu noch nicht verraten.
Ja. Achso, denn wir müssen da mal dran basteln. Du hast ja so lustige Knöpfe, die du drückst. Und ich dachte, da kommst du so, piep, 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 hier kommt die Feldmaus. Und dann kommt so Lukas Feldmaus. Ein Nugget oder so mit einem Korn, so dass eine Maus irgendwas schnappt, weil ich bin gerade immer in intensiven Schreibedialog mit Lukas Feldhaus und er ist jemand, der sich so, also wenn wir manchmal, gerade wenn wir so eine Folge haben, wo wir nicht nischig sind, wie ich sie auch liebe, so wie heute, wir erzählen einfach ein bisschen, was in der Welt abgeht, gerade dann ist normalerweise immer auch Platz für so 2 Minuten so Ultra-Nische, weil Feldhaus einfach, wir haben irgendwie über einen Spieler gesprochen, Sammy Ogile, und dass er anscheinend so ein schlechter Finisher ist in Ringnähe. Und dann ist es einfach sowas, da kriege ich einfach in meinem Handy so 7 Clips von vergebenen Korblegern, wo Lukas Feldhaus in die Korblegertechnik von Sammy Ogile einsteigt und den historischen Karrierewert von 38% irgendwie aus 1,5 Metern und ich feiere es so hart und ich würde dem einfach gerne mehr so Aufmerksamkeit bieten. Ich finde diese, wenn er mal so ein richtig spezielles Nugget hat, was so bizarr ist, dass es vielleicht auch Leute gibt, die einfach anerkennen können, mich interessiert nicht Sammy Ogiles Prozentsatz, aber jetzt, wo Lukas Feldhaus mich darauf aufmerksam gemacht hat, kann ich zumindest da mal zu nicken und finde das super, dann sollte es auf jeden Fall bei uns Erwähnung finden, finde ich. Also die Feldlaus oder die Feldmaus ist einfach so, piep, piep, die Feldmaus ist...
Und dann so ein Nagetiergeräusch, dass er an irgendwas knabbert. So, also,
schön, so oder piep, piep, die Feldmaus ist dann eben mein Mobiltelefon. Das heißt, es ist dann so piep, piep und Nachricht von der Feldmaus. Und dann so sehen wir sowas.
Okay, also
eins von beiden.
Ja, wenn wir uns entscheiden, Thomas Linder, unser Producer, hat mal wieder was zu tun. Der freut sich schon, dass er die nächste Rubrik produzieren kann. Aber die Feldmaus finde ich sehr gut für die fantastische Statistikarbeit und generell Basketball-Insight-Arbeit, die Lukas da jede Woche für uns macht. Hinweis auf das Basketballprogramm diese Woche bei Magenta Sport. Mittwochabend, ich habe es gesagt, Tel Aviv Derby in Sofia, Hapoel gegen Maccabi. Dazu Eurocup. Ich sehe deinen alten Kumpel Augustin Rubit wieder, denn der kommt nach Chemnitz. Mama Magenta guckt ja jetzt auch regelmäßig in Chemnitz wieder vorbei. Er spielt mittlerweile bei Liet Kabelis. Hast du ein Nugget für mich, wo dann Menschen, die heute zugehört haben und am Mittwochabend die Sendung gegen Chemnitz, wo die wissen, jetzt denkt er gerade an das, was ihm Günni im Podcast erzählt hat. Eine Sache zu Augustin Rubit, die ich erzählen kann, wenn der an der Freiwurflinie steht.
Es gibt einen Augustin Rubit Move. Natürlich, er ist am linken Block. Das heißt, er hat die linke Schulter zur Mitte, macht ein hartes so Power-Dribble und geht dann einfach mit seinen Armen dreckig unter die Gegnerarme des Verteidigers und macht so ein bisschen Rückwärtsflop und geht dann die Freiwurflinie. Das ist der klassische Rubit, den werden wir mindestens 2-mal sehen. Wenn ihr es mit Chemnitz haltet, wird ihr euch in die Weiß zu Weiß du treiben, dass es immer noch funktioniert. Aber am Ende ist es einfach eine mega geile Geschichte, dass er sich wieder bewegen kann. Einer der süßesten und feinsten Menschen, mit denen ich zusammengespielt habe, und einfach um die Früchte seiner wahnsinnigen Arbeit gebracht, als er dieses Monsterjahr bei Bayern hatte, Euroleague-Spieler des Monats geworden ist. Und bevor
Einen Monat später hat er sich verletzt.
Genau, und bevor er sich da mal richtig belohnen kann mit einem fetten Vertrag, wie er sich das wirklich verdient hätte, Achillessehnenriss, soweit ich weiß. Ja. Und harter Weg zurück. Und das ist echt, manchmal ist das Timing so dreckig und deswegen freue ich mich, wenn er, hoffentlich spielt er noch 5 Jahre und kann für sich und seine Kinder und seine Familie da noch ein bisschen was zur Seite schaffen.
Mittwochabend 18:45 bei uns, dazu auch noch Hamburg bei Aris Saloniki, wir haben ja alle Eurocup-Spiele eben auch neben der Euroleague. Donnerstag haben wir Partizan gegen Efes und Mailand gegen Monaco.
Ne? Also da, für mich ist Partizan F ist wirklich eins Must-CTV. Wir wissen nicht, ob Slim Jesus schon da ist. Hat jetzt das erste Spiel in der abseits von der EuroLeague für Partizan gemacht.
Mika Murin. Ja, ja.
7 Punkte davon, 1 Dreier und 2 wahnsinnige Dunks, Blocks, alles dabei, was du dir wünschst. Also wer weiß, es muss man sich. Nick Weiler-Babb dabei, auch Sitkowski dabei, einfach die neue. Das muss man unbedingt gucken. Und am Freitag ist für mich muss einfach Bayern gegen Kaunas. Ja. Maudolo am Start. Den Hype, den Žalgiris-Hype einmal überprüfen, gleich gepaart mit den neuen Bayern, ist doch perfekt.
Und Mama Magenta öffnet noch die Arme beim Topspiel, was Fenerbahce gegen Roter Stern ist, was ihr dann ohne Abo bei uns auch noch gucken könnt. Das ist die Basketballwoche in der Nacht, jetzt muss ich kurz überlegen, Donnerstagnacht, 2 Uhr, Spiel 3 in der WNBA als Rausschmeißer hier hinten raus, weil wir natürlich auch so immer wieder da den Blick deswegen auch drauf haben, weil nächsten Sommer gibt es kein Turnier bei den Männern, aber dafür gibt es die große Weltmeisterschaft bei den Basketballerinnen in Deutschland, in Berlin, mit dann Satu Sabali hoffentlich in Topform, die gerade im Finale steht, der besten Liga der Welt, mit Phoenix Mercury 0-2 hinten liegt gegen Las Vegas. Sie stemmt sich mit allem, was sie hat, dagegen. Wenn du auf die Zahlen guckst, wenn du auch so ein bisschen in die Extended Highlights der Spiele reinguckst, aber Vegas hat halt ist AJ Wilson, ist das so das Äquivalent zu LeBron James? Kann man das eigentlich so sagen? Da wird mir der eine oder andere Experte für Frauenbasketball jetzt wahrscheinlich das um die Ohren hauen, aber.
Ja, ich weiß nicht, ob das der logische Vergleich, aber es ist ein Monster. Wenn du dir die Vita anguckst, ist so an Nummer 1 gedraftet, Rookie of the Year, jedes Jahr im First Team, ich glaube, bis auf einmal. Das ist die bestimmende Kraft. Ja. Und du hast. Ich hätte schon gedacht, dass es vielleicht enger wird bei Mercury. So haben echt auch noch so ihren Groove gefunden in den Playoffs, sind ultra nasty, haben mit Alyssa Thomas eigentlich auch wirklich dann und Satu Sabayi dann zwei Spielerinnen, die manchmal mir so ein bisschen, ist nicht das gleiche Skillset, aber Alyssa Thomas ist schon eine Spielerin, die wahnsinnig viel den Ball in den Händen hat auch und dann, glaube ich, von der ganz großen Produktion von Satu manchmal so ein bisschen was wegnimmt. Aber einfach so physisch, so einfach tough und nasty gewesen über die Playoffs. Und ich hoffe, dass sie jetzt noch eins klauen können und das so ein bisschen weitergeht, weil irgendwie kriegt man, ja, man sieht so ein bisschen Satu Highlights mal, aber irgendwie das, ich weiß nicht, ob das insgesamt ist, dass wir das gewöhnt sind. Leonie Fiebig und Niara gewinnen irgendwie ein Ding, Isaiah Hartenstein gewinnt ein Ding, dass es jetzt sich gar nicht mehr so krass anhört zu sagen, ey, da ist eine Deutsche, die 20 im Schnitt macht und die Chance hat, die steht im Finale von den WNBA Finals. Hätte irgendwie man auch noch mehr von mitbekommen müssen, gefühlt. Also vielleicht ist es, jeder hat irgendwie seinen eigenen Algorithmus. Ich weiß immer nie, vielleicht bin ich der Einzige. Aber nicht ganz so laut gewesen, die Trommel irgendwie auf die Pauke gehauen, wie sich das gehört dafür.
Ja, letzte 5 Playoff-Spiele macht sie 22 im Schnitt, ist einfach, und da hatte sie wirklich in dem zweiten Spiel übrigens eine schwere erste Halbzeit, wo sie sich dann wieder rausgräbt. Es ist jetzt das erste Mal, wenn ich es richtig gelesen habe, so, dass du 4 Siege brauchst, um am Ende den Titel einzusammeln.
Ja, stimmt, das haben sie geändert, ja.
Aber das ist natürlich trotzdem, also das Loch, was du geschaufelt hast, dadurch, dass du 0-2 hinten, sagen wir mal, was ist das realistischste Szenario, was man sich ausmalt, ist, die Serie wandert jetzt nach Hause, aus Satus Sicht, nach Phoenix, dann gewinnst du das dritte. So, aber ey, der Weg, du musst jetzt 4 am Stück gewinnen, um diesen Titel zu holen. Ja, das wäre brutal.
Ich meine, das
brutal.
Ist ja bei den Männern auch noch nicht passiert. Ich bin da in der Geschichte nicht ganz so zu Hause, als ob ich wüsste, ob es dann schon mal gab wahrscheinlich noch nie eine Best-of-Seven-Serie überhaupt in WNBA, deswegen wird es auch da noch keiner von 3-0 zurückgekommen sein. Let's see. Aber das ist schon eine Wahnsinnsleistung gewesen, Mann. Was ist das für eine Spielerin? Was gibt's in unseren Köpfen? Was gibt's da für eine mögliche Mannschaft, wenn mal wirklich alle zusammen sind? Und auch für sie, die da so viel geopfert hat von ihrer Gesundheit, auch für den DBB mit diesen historischen Leistungen. Deswegen, wir wünschen ihr, dass es so genauso weitergeht. Wir freuen uns, dass sie so eine Saison war, wo sie gesund war, wo sie gut durchgekommen ist. Hat jetzt, glaube ich, 39 Spiele gemacht dieses Jahr. Das ist schon cool.
Und die Einladung ist raus, denn vielleicht kriegen wir sie ja wirklich, wenn dann die Saison auch vorbei ist und wir mit ihr mal ein bisschen Revue passieren lassen können, denn da gibt es ja noch ein Parallelthema, was vielleicht der eine oder andere nicht mitbekommen hat. Es eskaliert brutalst zwischen der Chefin der WNBA und der Spielerinnenseite. Die WNBA hat letztes Jahr einen riesigen Vertrag abgeschlossen, milliardenschwer, TV-Deal. Und jetzt stocken halt die Verhandlungen um den Tarifvertrag, weil die Spielerinnen sagen, ne, wir hätten dann jetzt aber auch passend dazu eine Gehaltserhöhung. Und das, da gibt's ein, also mit öffentlich so halbe Schlammschlacht und hin und her. Und die eine sagt, ich spreche jetzt nicht mehr mit ihr und so. Also in all diese Dinge. Und da ist Satou übrigens auch sehr outspoken und sagt ihre Meinung, wenn da ein Mikro ist. All diese Dinge müssen wir eigentlich mit ihr mal an dieser Stelle auch besprechen, um da auch das alles besser zu verstehen. Deswegen Einladung ist raus. Würden uns sehr freuen, wenn Satou dann vielleicht die diese Finalserie nochmal eng macht und wir mit ihr dann auf diese Saison und auf das, was da gerade so abgeht in der WNBA, einfach mal ein bisschen blicken können. Günni, das hat Bock gemacht, Junge.
Eine Frage habe ich noch an dich. Das ist so richtig, das ist die steifste Frage, die ich je gestellt habe. Ich saß heute hier und wollte wissen, ob diese Woche eine Magenta-Konferenz stattfindet, weil unsere großartige Konferenz, die wir so lieben, ja nicht mehr immer nur donnerstags ist. Mhm. Wo, wenn ich mich informieren will, montags, wann und ist denn überhaupt eine Konferenz diese Woche bei Magenta Sport? Wie mache ich das?
Du gehst auf magentasport.de, drückst oben auf Programm und dann kannst du die einzelnen Tage durchklicken. Und da siehst du dann alles.
Da müsste ich aber jetzt immer gucken, Montag, nichts drin, Dienstag, nichts drin, Mittwoch, nichts drin.
Na, ich glaube, es sind Dienstage und Donnerstage, die dafür in Frage kommen. Aber das ist der schnellste Weg. Da siehst du übrigens auch, dass wir hier, keine Ahnung, klickst jetzt auf Donnerstag, da siehst du dann auch noch, krass, okay, Eishockey übrigens auch noch, ne? Und dann U20-Weltmeisterschaft, Fußball und so weiter und so fort.
Dass da alles dabei ist. Aber wir müssen den Weg finden, so dass ich will sofort wissen, ist nächste Woche meine Konferenz, weil ich baue meine Wochen dann natürlich normalerweise um die Konferenz auf.
Zu Recht. Ich glaube, du kannst auch noch, was auch geht, ist, du gehst direkt auf die Seite und klickst dann in dem Wettbewerb einfach auf Euroleague. Und dann hast du da diesen Zeitstrahl und wenn du da ein bisschen rüber gehst, siehst du alles, was diese Woche produziert wird und da würde dann zwischen den Spielen irgendwo eine Konferenz auftauchen.
Okay, cool. Danke.
Günni, helfe, wo ich kann. Das war's. Abteilung Europameister verabschiedet sich bis nächste Woche. Tschüss, ihr Lauser.